Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir sprechen heute über Geld. Über Geld kann man immer gut diskutieren und gut sprechen, finde ich. Und als Gast haben wir den Gary dabei. Du warst ja schon mal bei uns und
ja.
Ich fand, das war eine sehr schöne Folge. Deswegen freuen wir uns darauf, auch heute mit dir zu sprechen. Und zwar, ja, wir werden über Geld sprechen. Worüber wir genau sprechen werden, das habt ihr wahrscheinlich schon am Titel der Folge gesehen, aber das werdet ihr gleich noch erfahren. Aber Peter, du hast, glaube ich, wieder was vorbereitet.
Ich habe ein kleines Trivia mitgebracht. Eigentlich muss man ja sagen, gar nicht ist Gary zu Gast. Eigentlich ist diese Studie hier zu Gast.
Das stimmt.
Weil man die Studie nicht sprechen lassen kann, haben wir ihr menschliches Beiwerk mitgenommen und deswegen ist Gary in der Sendung.
Also Peter, gerade du als KI-Philosoph weißt doch eigentlich, dass man ganz wunderbar diese Studie einfach per automatischer Stimme vorlesen lassen könnte. Insofern...
Das stimmt, aber das ist, da müssen wir tatsächlich rechtlich gucken. Ich glaube, die Stimme von Word dürften wir nicht einfach einspielen lassen oder so.
Naja, wir können ja auch einfach eine andere Stimme kaufen.
Das stimmt.
Aber gut, darum geht's nicht.
Darum geht's nicht. Investition, der Name wird eigentlich mal mit einem Namen verbunden, behaupte ich mal, mit einem Namen eines Ökonomen. Keynes ist da immer der genannt wird. Und da habe ich sozusagen eher einen Funfact mitgebracht, auch wenn es so lustig nicht ist. Die Gewerkschaft, wenn sie dessen Theorien sich positiv darauf bezieht und sagt, wie praktikabel das Ganze ist, dann stellt sie meistens die USA in den Vordergrund, den New Deal, Roosevelt ist das, glaube ich, und nimmt das als Bezugspunkt. Wisst ihr, wen Keynes selber in einer Auflage genannt hat als Beispiel für eine Wirtschaftspolitik, wie er sie sich vorstellt, die staatlicherweise mit Investitionen dafür sorgt, dass die Ökonomie nicht abflacht?
Das ist wahrscheinlich irgendwas Abwegiges. Was
wenn
man
du so sieht, fragst, man sind wir nicht stolz drauf, oder?
Sag es uns, Peter.
In den 30er Jahren fand Keynes, dass Deutschland durchaus ein Land ist, in dem staatlicherweise viel Richtiges passiert, was Investitionen angeht, um die Wirtschaft voranzubringen. Und wir reden hier von einer deutschen Regierung nach 1933. Das nur als Fun Fact, das sagt überhaupt nichts aus über die Güte der Theorie, also das ist mir ganz wichtig, aber es sollte einen sozusagen, glaube ich, dazu anleiten, dass man sich die Sachen genau anschaut, dass man nicht einfach nur in die Phrase verfällt, wir sind dafür, sobald Geld ausgegeben wird, sondern wir gucken uns an, für was, sind die Hintergründe, was will man damit erreichen, und dass der Nationalsozialismus viel Geld staatlicherweise ausgegeben hat, ist richtig, aber da haben wir dann mit den Zwecken hoffentlich doch das ein oder andere Problem. In diesem Sinne haben wir heute eine genaue Studie da, schauen Sie uns genau an.
Genau, und was man endlich mal alles investieren müsste und wofür, ohne wieder einen Weltkrieg anzufangen, darüber sprechen wir gleich, aber jetzt gehen wir erstmal ins Intro.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Hallo und damit nochmal herzlich willkommen zur diesmaligen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir haben die Studie Exzellenz kommt nicht von alleine, öffentliche Investitionsbedarfe und deren Finanzierung in Baden-Württemberg. Und dafür haben wir den Gary zu Gast. Gary, du warst ja halt schon mal vor, ja, noch gar nicht so langer Zeit bei uns. Dennoch, wer dich noch nicht kennt, stell dich doch mal kurz vor, was machst du hier bei uns so?
Ja, Gary Kannenberg, mein Name. Ich bin Gewerkschaftssekretär und beim DGB Baden-Württemberg, Abteilungsleiter für Klimaschutz, Wirtschafts- und Industriepolitik. Und in der Funktion habe ich sozusagen von DGB-Seite die Studie betreut. Erstellt haben sie andere, die Autoren stehen drauf.
Genau.
Das sind Wissenschaftler, die fundiert arbeiten. Ich habe mir da nichts ausgedacht, aber ich habe das Projekt betreut und bin sozusagen drin.
Alles klar. Der Ehre halber sagen wir kurz, Dr. Juliane Bielinski, Dr. Arno Brandt und Thorsten Windels haben diese Studie erstellt. Aber du kannst uns sicherlich gut sagen, worum geht es in der Studie?
Genau, also Ausgangspunkt, warum wir überhaupt diese Studie beauftragt haben, ist, dass wir eine anhaltende Investitionsschwäche sehen in Baden-Württemberg und das in vielen Bereichen. Im öffentlichen Bereich sowieso, wo dann eben Infrastruktur, was man da alles drunter fasst, ja, an Substanz verliert, aber auch im privaten Bereich. Auch die Industrie investiert in Baden-Württemberg immer weniger. Und dann muss man sich, wenn das so weiter anhält, die Frage stellen, was für eine Zukunft kann man darauf aufbauen und was für wirtschaftliche Erfolgsaussichten hat das Land noch. Und da wollten wir mal in die Zahlen gehen, gucken, was sind wirklich die Bedarfe, wo muss investiert werden, kann man da eine Zahl dran schreiben und dann deswegen auch Investitionsbedarfe und deren Finanzierung. Im zweiten Schritt, was kann man machen, um da sozusagen Abhilfe zu schaffen.
Was sind denn so die größten Investitionslücken im öffentlichen Bereich in Baden-Württemberg?
Also wir haben in der Studie fünf Punkte rausgegriffen oder fünf Handlungsfelder. Und das sind Klimaschutz und industrielle Transformation, Infrastruktur, Bildung, Gesundheit und Wohnen. Weil wir das als zentrale Handlungsfelder sehen. Und dabei sind die größten sozusagen das erste Klimaschutz und industrielle Transformation. Da geht es sowohl um Investitionen in den staatlichen Klimaschutz als auch Anreize für die Industrie, Klimagasausstöße zu reduzieren. Das ist einfach der größte Bedarf, so circa ein Drittel von der Gesamtsumme, die wir haben abgeschätzt auf die nächsten 10 Jahre. Das sind auf 10 Jahre 54 Milliarden Euro. Der zweitgrößte Bereich ist der Infrastruktur und da fällt im Grunde alles groß drunter. Also fängt bei den maroden Straßen und Brücken an. Die Landesstraßen werden zwar auf Erhalt getrimmt und nicht auf Neubau, aber trotzdem ist da der Werteverzehr viel stärker, als dass in den Erhalt investiert wird. Schienen, Brücken, Strom- und Gasnetze, Infrastruktur, die wir in Zukunft brauchen. Das ist der zweite große Teil, ähnlich groß, 53 Milliarden auf 10 Jahre.
Da sagen wir auch immer, also was wir da jetzt verfallen lassen, weil wir sagen, ja, wir wollen ja nicht so viel Geld ausgeben, das kommt uns viel teurer zu stehen, als wenn wir jetzt vernünftig investieren würden. Was ist da, also was würdest du da jetzt auch anhand der Studie sagen, sind so die Bereiche in der Infrastruktur, die jetzt gerade am kritischsten laufen?
Das kommt darauf an, wie man es betrachtet. Ich glaube, die Hauptaussage ist, schon, wenn unsere Infrastruktur verlottert oder wir sie verlottern lassen, dass wir dann die wirtschaftliche Entwicklung und den Wohlstand in unserem Land gefährden. Das merken wir halt schon und auch das ist die Studie im Grunde im ersten Teil, macht sie eine Standortanalyse von Baden-Württemberg. Also wie ist der Status quo? Sind wir, deswegen auch der Titel Exzellenz kommt nicht von alleine, ist Baden-Württemberg Spitze, wie wir immer glauben, wie man hier in so einem Selbstbild aufwächst? Baden-Württemberg leistungsstark, exportstark, Industrieland. Ist das so? Oder gibt es da Anzeichen, dass sich das zum Negativen wendet? Und da sieht man einfach, dass in der Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern zurückfällt. Also seit ungefähr 10 Jahren zieht Niedersachsen an uns vorbei. Da waren wir an sich immer vorne seit 1990. Spätestens seit der Finanzkrise 2008, 2009 ist Bayern deutlich davon gezogen im relativen Vergleich. Und das sind ja so die großen, auch industriestarken Länder, mit denen wir uns vergleichen. Und das ist unsere natürlich These, dass das auch am mangelnden staatlichen Investitionen liegt.
Und wie diese Investitionen aussehen, wer die Zahlen lesen will, sei auf die Studie verwiesen. Deswegen sind wir heute da, wirklich nur als anekdotischer Beweis, der keiner ist. Das ist nur eine Anekdote. Ich sitze ja in verschiedenen Gremien, unter anderem auch immer wieder mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Und da hat mir ein Bürgermeister einer nicht unerheblich mittelgroßen Stadt in Deutschland hat die Anekdote erzählt, dass ihm Mitarbeiter seiner Stadt, die zuständig sind für den Erhalt der Brücken, da gibt es einen bestimmten Schlüssel, für wie viele Brücken die eigentlich zuständig sein müssten. Der wird absolut gerissen. Also da hat man dann sozusagen eine Mitarbeiterin, die also allein für Brücken irgendwie für 150 zuständig ist und eigentlich gesagt hat, über bestimmte Anzahl von Brücken kann sie gar keine Garantie mehr abgeben, dass man über die noch fahren kann. Wo er dann scherzhaft gesagt hat, also wer will, kann nach der Sitzung kommen. Ich sage ihm die Brücken, die man nicht nehmen sollte. Also das ist sozusagen der Zustand und die Sorte Galgenhumor, mit dem man in mittelgroßen deutschen Städten damit umgeht, weil man sagt, wir haben hier knapp 300 Brücken. Und haben praktisch keine Leute, um überhaupt mal einmal im Jahr oder öfter vorbeizuschauen und zu schauen, wie sieht es eigentlich aus.
Und ich sag mal, Brücken, die ein Tempolimit drauf haben, weil sie nicht mehr bei voller Geschwindigkeit, für die sie ausgelegt waren, belastbar sind, weil man dem nicht mehr vertraut, weil die Statiker gesagt haben, naja, da sind schon Mängel, wir können es jetzt nicht beheben, dauert halt. Das kennt, glaube ich, jeder. Da steht dann so ein 30 oder so ein 50 Schild dran. Das ist ganz oft einfach, weil die Substanz schon marode ist. Und man der Brücke nicht mehr das zutraut, wofür sie ursprünglich gedacht war.
Ja, bei allem Galgenhumor dieses Bürgermeisters, das klingt natürlich auf jeden Fall dramatisch. Aber du hast ja noch ein paar Punkte gesagt, in denen unbedingt was getan werden musste. Welche waren das noch?
Genau, also wir hatten schon Klimaschutz, industrielle Transformation, den Infrastrukturbereich. Wir haben den Bereich Wohnen. Da ist die Analyse, so fatal, wie sie nur sein kann. Also dass bei Bestand von mietpreisgebundenen Wohnungen, das, was man allgemein Sozialwohnungen nennt, also das, wo der Staat einen Zuschuss zum Bau gibt und dafür es eine Mietpreisbindung gibt.
Über einen gewissen Zeitraum zumindest.
Über einen gewissen Zeitraum, genau. Da hat Baden-Württemberg die größte Lücke bundesweit. Also das ist nicht nur ein Gefühl, was wir alle haben, wenn wir eine Wohnung suchen oder umziehen oder von Freunden hören, sondern bei uns ist die bezifferte Lücke nach anerkannten Zahlen über 200.000 Wohnungen, die fehlen in diesem Segment. Und allein für diesen Bereich sind es auch wieder 18 Milliarden Euro in den nächsten 10 Jahren, also 1,8 Milliarden pro Jahr, die investiert werden müssten. Und das ist, orientiert sich an der Forderung, die auch wir auch als DGB schon länger haben, 13.000 zusätzliche Sozialwohnungen im Jahr. Und wenn man dann überlegt, na, die Hälfte muss privat finanziert werden, die Hälfte durch Zuschüsse der öffentlichen Hand, dann sind das diese 18 Milliarden Euro. Mhm. Und ich denke, ich glaube, Wohnen, das kennt jeder, ist einfach ein ganz, ganz elementarer Teil.
Wenn man in Stuttgart wohnt und mitbekommt, was Wohnungen jetzt so in der Neuvermietung kosten, dann kann einem schon etwas schlecht werden, das ist richtig.
Wir haben inzwischen schon vor ein paar Jahren eine Studie nur für Esslingen rausgegeben, zusammen mit Professor Dr. Claudia Barth von der Hochschule Esslingen und eine Studiegruppe, die das über zwei Semester erarbeitet hat. Und da kamen wir allein für Esslingen, und zwar nicht den Landkreis, sondern die Stadt, auf 2000 Sozialwohnungen, die da fehlen. Also von daher ist die Größenordnung, deckt sich sozusagen mit dem, was wir an punktuellen Untersuchungen haben, dass, wenn man jetzt mal ganz Baden-Württemberg anschaut, da entsprechende Zahlen zustande kommen.
Ja, ja. Für Berlin hatte ich jetzt letztens einen Artikel gesehen, wo sie sich ganz dolle darüber wundern, dass sie da so einen Luxusbau irgendwo hingestellt haben, so einen Wohnturm, und dass da niemand einziehen will bei 3.500 Euro Kaltmiete im Monat. Verwunderlich, nicht?
Am Bedarf vorbeigebaut und
so ein geplant. Bisschen, ja. Okay, Wohnen haben wir. Was haben wir noch?
Wir haben noch Gesundheit. Mhm. Da muss man vielleicht als Hintergrund zu wissen, das Gesundheitssystem ist ja über Kranken- und Pflegeversicherung etc. finanziert. Aber ein ganz wesentlicher Teil, den das Land bringen muss, sind die Krankenhausinvestitionen. Mhm. Also egal, wem das Krankenhaus gehört, sozusagen die Investition in Erhalt und Neubau oder ja, Technik auf der Höhe der Zeit, sag ich mal. Das fängt bei der Haustechnik und der Klimaanlage und der Lüftung an. Aber
auch die Behandlungs- und Diagnosegeräte.
Richtig, genau. Das ist also Ländersache. Sprich, da haben wir uns drauf fokussiert, weil der Betrieb und die Leistung, was ich vom Arzt kriege, das ist dann über die Krankenkassen geregelt. Und in dem Bereich ist es so, dass das Land über die Jahre sukzessiv immer zu wenig gegeben hat im Vergleich zum Bedarf. Das heißt, der Investitionsstau dort beläuft sich auch auf 12 Milliarden Euro. 12 ja. Milliarden, die fehlen, aber die, und das ist das, was vielleicht mal dann doch jedem auch zu denken geben sollte, die werden ja irgendwo aus einem anderen Topf finanziert, nämlich aus dem, was eigentlich für die Qualität der Behandlung und der Leistung gedacht ist, aus dem Topf, der über die Krankenkassen kommt. Das heißt, das Land spart sich bei seinen Investitionen und wir leiden darunter, weil es weniger Geld für gute Krankenbetreuung in den Krankenhäusern sozusagen gibt.
Mhm. Sprich, eigentlich eine öffentliche Aufgabe, die aus Steuern finanziert werden sollte, wird de facto uns als Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern mehr oder weniger aufgeheizt zu unseren Lasten im Sinne von, woanders fehlt es dann.
Richtig, genau. Man hält sich nicht an die verabredete Arbeitsteilung. Der eine Topf ist für den Betrieb und der andere muss die Investitionen sicherstellen. Mhm. Das Land hat sich da über Jahre zurückgezogen und sukzessive zu wenig investiert, und das muss einfach ausgeglichen werden.
Ja, ich sehe auf deinem Zettel schon der nächste Bereich, auch ein klassisches Landesthema.
Ja, ganz ohne Zettel kommt man bei all den Fakten gar nicht aus. Ne? Ja. Dafür ist das Werk hat 132 Seiten. Ich habe nicht jede Seite auswendig gelernt.
Ja, also wer uns ohne Video lauscht, wir haben hier wirklich ein recht massives Buch, ist das eigentlich schon, vor uns liegen, diese Studie. Insofern, ja, da dass man da sich nicht alles von merken kann.
Und die könnt ihr übrigens kostenlos bei uns bestellen, mal ganz nebenbei sozusagen. André wird den Link zur Studie sowieso in die Shownotes setzen. Die ist ja als PDF, glaube ich, auch online. Und wer es lieber gedruckt haben will, da könnt ihr uns anschreiben. Wir haben noch mehr Material, wenn wir mal zu Ende der Sendung, wir bleiben mal beim Thema. Aber man muss immer zwischendurch Werbeblock machen. Man darf die Leute nicht verlieren.
Ja. Wer nebenbei schon mal klicken will vielleicht, oder? Genau. Da kann er jetzt schon mal durchscrollen und so weiter. Grafiken angucken.
Genau. Auf jeden Fall findet ihr wie immer die Links dann in den Shownotes.
Das war der kurze Werbeblock. Kommen wir zurück. Was ist jetzt das Landesthema, das große Landesthema, das du erspickelt hast? Und dann bin ich eingestiegen.
Ja, Landesthema, ganz klassisch sagen alle, glaube ich, Bildung. Mhm. Und Bildung ist nicht nur Schule, das ist auch Kita, das sind Hochschulen und tatsächlich in dieser Studie, das ist eine statistische Zusammenfassung, auch Unikliniken. Also was muss da investiert werden? Da geht es immer um den Invest und nicht um den Betrieb. Das fällt an der Stelle nochmal, das gilt generell. Aber das ist ein Bereich, wo einfach viel passieren muss. Ja? Also es gibt schon Berichte, dass sozusagen Kinder nicht mehr aufs Klo gehen wollen in der Schule, weil die Toiletten so ekelhaft sind. Wir haben enormen Bedarf beim Ausbau der Kinderbetreuung, damit halt die Eltern arbeiten gehen können.
Es gibt ja eigentlich auch einen Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung, ne? Für eine gewisse Zeit.
Rechtsanspruch ab 20. Achso, nee, also stimmt, Kita.
Für die Kita,
genau.
Für die Kita,
also. Kita besteht schon, das andere ist der Ganztag, genau, ja. In der Schule. Genau, besteht eigentlich auch. Oft ist es dann so, ne, ich habe einen Rechtsanspruch im ganzen Landkreis. Mhm. Der ist nicht um die Ecke. Danke, das auch. Ist alles richtig schwierig, das dann mit seinem Leben und der Arbeit zu vereinbaren.
Genau. Ich will ganz kurz insofern nur rein, weil Bildungsarbeit, Ländersache, ganz klar, du hast gerade schon angefangen zu differenzieren mit Invest und nicht Betrieb. Ich will da insofern reingehen, weil hier habt ihr euch ja das ganze Land angeguckt und wir ergänzen das ja aber in unserer Arbeit auch, dass wir uns auch die Kommunen anschauen. Da ist jetzt zum Zeitpunkt, wenn ich rede, just heute, zum Zeitpunkt, wenn es ausgestrahlt wird, wird es 3-4 Wochen her sein, haben wir uns auch angeschaut, welche Kommunen eigentlich in Baden-Württemberg noch tarifgebunden sind und welche nicht. Haben da festgestellt, dass wirklich massiv Kommunen nicht im Arbeitgeberverband sind. Und das hat auch was mit den Schulen zu tun, weil zum Beispiel die Sekretärinnen, die da arbeiten, weil zum Beispiel die Hausmeister, die da arbeiten, teilweise, das ist dann unterschiedlich, aber Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, die an Schulen tätig sind, dann teilweise nicht vom Land bezahlt werden, sondern von der Kommune bezahlt werden und die dann alle nur orientiert sind am Tarifvertrag und nicht selber in die Sicherheit eines Tarifvertrags fallen. Das heißt, der Kündigungsschutz kann individuell gestaltet werden. Die Lohntabelle ist meistens gleich. Aber das muss nicht mal heißen, dass man effektiv das gleiche Entgelt hat, weil zum Beispiel an der Altersvorsorge gespart werden kann. Also auch da, das ist jetzt nicht Investition Invest, was ihr euch drum gekümmert habt, aber nach der Seite im Bildungssektor gibt es auch von unserer Seite aus ganz klar den Blick und die Notwendigkeit, dass die Leute natürlich in gute Arbeitsverhältnisse gestellt sind. Das ist bei der Bildung nicht mehr der Fall. Zumindest mal in der ganzen Abteilung kommunaler Ebene ist es sehr durchwachsen, sehr gemischt. Auch dazu könnt ihr Zahlen nachlesen, auch die wird André bestimmt in die Shownotes packen.
Wenn man mir sagt, wo es diese Informationen gibt, dann stelle ich den Link damit rein.
Ich glaube, das wären die längsten Shownotes der Welt. Aber
ich glaube, es geht am Ende.
Genau, die Zahl fehlt noch, aber einmal 28 Milliarden für gute Bildung, also Bildung in den Schulen, Kitas, Hochschulen. Es gab einen schönen Bericht vom SWR, wieder was für die Shownotes, über den Sanierungsstau, den Investitionsstau an der Uni Heidelberg. Das, da bröckeln halt die Gebäude. Ich habe selbst in Heidelberg damals studiert. Das wird woanders nicht besser sein. Ja, die Gebäude sind aus den 70er Jahren. Wenn da halt nichts passiert, 50 Jahre lang, dann habe ich die nicht 100 Jahre lang, sondern dann zerbröckeln sie und dann muss ich sie sperren, kann ich sie nicht mehr nutzen. Dann findet da keine exzellente Forschung statt. Ja.
Ja.
Und insgesamt, um das vielleicht zu sagen, 165 Milliarden sind diese 5 Handlungsfelder aufaddiert. Im Jahr sind das dann 16,5 Milliarden und das ist einfach eine, muss man als Vergleich wissen, der aktuelle Doppelhaushalt des Landes hat so 132, 135 Milliarden. Das heißt, die Hälfte sind dann irgendwie 60 bis 70 Milliarden. Wenn ich da nochmal 16,5 Milliarden jedes Jahr mehr brauche, dann ist das was ich sozusagen nicht einfach aus der Portokasse bezahle, was ich nicht irgendwo anders einspare, sondern muss ich andere Finanzierungsmöglichkeiten eröffnen.
Bei den Finanzierungsmöglichkeiten höre ich gleich schon wieder die üblichen Schlagwörter. Die schwäbische Hausfrau, man kann nicht mehr ausgeben, als man einnimmt. Aber wir haben ja die Schuldenbremse und die ist in der Landesverfassung und im Grundgesetz. Da kann man doch gar nichts tun. Doch, da kann man bestimmt was tun. Und das habt ihr sicherlich auch in dieser Studie mit untersucht.
Wir haben sozusagen, also dass wir generell eine Kritik der Schuldenbremse haben, weil wir sagen, sie hat massive Auswirkungen, sie spart an der Infrastruktur, Und dann gibt es irgendwann Verteilungskämpfe innerhalb des Haushaltes. Mhm. Wenn ich jetzt 1 Milliarde investieren will, muss ich im aktuellen Haushalt ja die irgendwie abbilden, gegenfinanzieren. Dann wird irgendwo anders gespart werden. Mhm. Das ist der Effekt der Schuldenbremse, den wir derzeit sehen. Die Kritik mal vorne weggezogen. Aber dann haben wir überlegt, es ist eine Debatte, da ist unsere Position als Gewerkschaften klar, die ist auch jedem bekannt. Es ist nur gerade nicht unbedingt realistisch, dass wir auf Bundesebene eine Zweidrittelmehrheit für die Abschaffung der Schuldenbremse schaffen. Das heißt, wir haben einen realistischen Ansatz gewählt, Gestaltungsmöglichkeiten unter der Schuldenbremse. Mhm. Kann man sagen, jetzt müssen wir schon Taschenspielertricks machen, um sozusagen überhaupt die Struktur zu erhalten. Aber es sind sozusagen, das ist der Fokus auf schuldenbremsenkonforme Konstrukte. Und das heißt, gibt es einfach 3 Säulen, um das zu sagen. Also erstens die Konjunkturkomponente in der Schuldenbremse. Man darf sie immer so ein bisschen verschulden, ne? Je nachdem, wie die Konjunktur läuft. Das macht aber nicht viel aus. Also das rettet uns nicht. Da kommt keine Milliarde zusammen im Jahr. Dann haben wir als zweites, das Land hat enorme Rücklagen. Über 10 Milliarden können gar nicht ausgegeben werden, weil die öffentlichen Verwaltungen, also entweder die, die den Zuschuss bekommen oder die, die es abwickeln und planen sollen, weil die gar nicht hinterherkommen. 10 Milliarden, und das wäre ja fast schon, naja, 2/3 von unserem Jahresbedarf, den wir ermittelt haben, aber 10 Milliarden kriegt das Land gar nicht ausgegeben, weil es an Planern fehlt, weil es an Baukapazitäten etc. fehlt. Aber diese 10 Milliarden sind als erstes zu mobilisieren, ist unser Vorschlag. Und dann muss man tatsächlich im zweiten Schritt muss man andere Möglichkeiten finden. Da ist das Stichwort öffentliche Investitionsgesellschaften. Das sind Gesellschaften, die dem Staat gehören, sage ich jetzt mal so vereinfacht, und sich aber ihrerseits verschulden können und nicht damit nicht unter die Schuldenbremse fallen.
Weil sie nicht direkt im Landeshaushalt stattfinden
sozusagen. Richtig, genau. Also ein Beispiel wäre die SWEG, kennt ihr vielleicht von den Bahnen, Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH, ist ein staatliches Unternehmen, die machen Bahnverkehr, ja, also zum Beispiel, ich glaube, weiß nicht, fahren die zwischen Stuttgart und Karlsruhe und natürlich...
Ich meine, in der Region gibt es da auf jeden Fall.
Südwürttemberg, da kommen sie, glaube ich, ursprünglich her, fahren sie auch. Und die können natürlich ihrerseits Kredite aufnehmen, die dann nicht in die Schuldenbremse mit reinzählen. Und so kann man, das ist die Idee, da, wo es notwendig ist, wo einfach Bedarfe sind, eine Landesgesellschaft, es gibt mannigfaltig viele, eine sich aussuchen, sie entsprechend ausstatten mit Eigenkapital, sodass die Kredite aufnehmen kann, die notwendig sind und die wir uns selbst versagt haben durch die Schuldenbremse.
Ja. Weil, also, nochmal, um vielleicht auch ein Bild aufzumachen. Also, es wird ja immer von der schwäbischen Hausfrau so gerne gesprochen. Mhm. Ein eigentlich fürchterliches Bild, weil der Staat ist halt nun mal kein Privathaushalt. Aber ich finde, die Schuldenbremse geht ja eher so in die Richtung als Jongleur. Und der Staat ist im Grunde genommen ein Jongleur. Es gibt unheimlich viele Aufgaben, die zu erledigen sind, unheimlich viele Investitionen, die eben auch zu tätigen sind. Und dieser Jongleur hat sich eine Hand hinten auf den Rücken gebunden und meint, wenn er die Anzahl der Bälle reduziert, wird seine Vorstellung interessanter.
Ja, also man schränkt die eigenen Möglichkeiten einfach ein. Und das mit der schwäbischen Hausfrau ist ungerecht gegen die Schwaben, ungerecht gegen die Hausfrau und stimmt nicht mit der Realität überein.
Ja. Ich bin schon fast geneigt zu sagen, danke, dass du da warst, weil ich glaube, du hast jetzt gerade schon einiges gesagt über das, was ansteht. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit, das alles nachzulesen, wenn ich die große Studie haben will. Es gibt kleineres Material. Ich glaube, das ist relativ wichtig, gerade für unsere Arbeit als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, dass es die Möglichkeit gibt, auf euren Delegiertenversammlungen, auf den verschiedenen Arten und Weisen, wie Vertrauensleute bei uns zusammenkommen, wie aktive Gewerkschafter zusammenkommen, diese kleinen Materialien zu verteilen, damit Leute überhaupt mal aufmerksam werden auf die Studie und dann die Großstudie haben, um konkret in den jeweiligen Bereichen, in denen sie politisch tätig sind, nachzuschlagen oder wo sie politisch interessiert sind oder wo sie sagen, da ist unser Betrieb davon betroffen. Man darf nicht vergessen, es gibt eine ganze Menge Betriebe in Baden-Württemberg, die ja die ein oder andere Dienstleistung oder Produkt anbieten, die ja auch beauftragt werden würden, wenn entsprechende Sanierungen stattfinden. Mhm. Also da gibt es ja auch ein Interesse von Betriebs- und Personalräten, auf sowas politisch hinzuwirken in Anbetracht des unternehmerischen Interesses. Sind wir dann bei der Frage, wie werden öffentliche Gelder ausgegeben? Auch das ist ein Thema, was wir ja als DGB behandeln. Also da gibt es viele Schnittstellen.
Vielleicht noch kurz ein Thema, das hast du vorhin schon ein bisschen angeschnitten. Die fehlenden Investitionen im öffentlichen Bereich, sorgen ja auch dafür, dass der Standort weniger attraktiv ist. Also, dass Firmen hier sich ansiedeln im besten Falle oder sich gründen oder halt auch nur selber investieren. Habt ihr da so ein bisschen auch drauf geschaut, was sind da so die Effekte, welchen Größenordnungen sprechen wir da, was hat das auch für eine Bedeutung für das Land?
Also die Größenordnung, meine ich, haben wir sozusagen nicht direkt berechnet, wie viel private Investitionen sich dem nachziehen. Mhm. Aber man muss ganz klar sagen, früher war immer so die Idee, naja, also wenn der Staat investiert, ersetzt das private Investitionen und dass die in Konkurrenz zueinander stehen. Mhm. Heutzutage weiß man aber, dass sozusagen staatliche Investitionen die Voraussetzung sind für private Investitionen. Denn nur wenn es gute Rahmenbedingungen gibt, nimmt auch jemand Geld in die Hand und sagt, ja gut, da kann ich ein Geschäft draus machen, weil ich meine Rohstoffe zum Beispiel herbekomme und meine Waren abgesetzt kriege, weil es Menschen gibt, die auch Produkte kaufen. Ja. Mhm. Und das heißt, man geht jetzt auf jeden Fall davon aus, dass es mehr private Investitionen sogar nach sich zieht, als die öffentliche machen. Mhm. Also ein Faktor größer 1 im Verhältnis zueinander. Und das ist eher eine akademische Frage, ob ich da jetzt 1,5 oder 1,3 dran schreibe. Aber wichtig ist einfach der Effekt, dass staatliche Investitionen private nach sich ziehen und daraus natürlich Produktivität und Arbeitsplätze entstehen.
Und da gehören natürlich, also so, ich sag mal, so offensichtliche Sachen dazu, wie, ja, wenn ich ein Industriegebiet habe, wo Firmen aktiv sind und die Straßen dahin sind völlig runtergewirtschaftet oder die Brücke lässt es nicht mehr zu, dass der LKW drüber fährt. Sehr offensichtlich natürlich das ganze Thema Breitbandausbau, auch für viele Firmen extrem relevant, dass man halt
auch dabei
in vielen Teilen des Landes halt keine stabile Internetverbindung hat, die halt bestimmte Aktivitäten eben auch zulassen. Also ich sag mal, im Kleinen erlebe ich es immer, wenn ich bin ja selber für den Landkreis Rems-Murr zuständig und ich fahre dadurch halt regelmäßig von Stuttgart Richtung Waiblingen und ich weiß immer den schönen Moment, wenn ich an einer Haltestelle angekommen bin, dann habe ich eine schöne Funklücke und das gehört noch zum Stadtgebiet von Stuttgart. Aber das muss man sich dann halt auch nochmal etwas weiter im ländlichen Raum vorstellen, da ist das wahrscheinlich nicht wirklich besser. Aber auch solche Sachen wie, warum wir zum Beispiel so große Probleme halt mit der Akzeptanz der Elektromobilität haben. Auch da fehlt es natürlich zum Beispiel einfach an der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Und auch das wäre, glaube ich, so ein Thema, wo man sagen müsste, ja, auch das ist etwas, wo die öffentliche Hand eigentlich mehr investieren müsste. Ne?
Förderung von Elektromobilität, genau. Kommen noch andere Faktoren hinzu, wie Preistransparenz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, für Leute, die E-Autos fahren. Das ist dann eher eine Regulierungsfrage auf Bundesebene. Aber auf jeden Fall, also heutzutage weiß ich, in einem Verbrenner, wo die nächste Tankstelle ist, die ist nie immer um die Ecke sozusagen. Ja. Und das ist einfach, glaube ich, auch ganz großer Hemmschuh. Ja.
Insofern, wir sehen, was es für Wellen letzten Endes schlägt, wenn halt öffentliche Investitionen ausbleiben.
Ist und, einfach die Grundlage für sehr vieles.
Ja. Genau. Und was es dann halt auch für negative Folgen haben kann. Und dass wir aber eben auch, und das zeigt ja diese Studie, zum einen nicht nur sagen können, wo es fehlt, sondern dass es eben auch Möglichkeiten gibt, diesem Bedarf halt eben auch gerecht zu werden, dass man sich nicht hinter Scheinargumente zurückziehen kann, nur weil man meint, das können wir einfach sein lassen.
Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Es gibt wie immer die Möglichkeit zu interagieren. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Wenn ihr Material haben wollt, meldet euch. Solche Ergebnisse müssen unter die Leute, ansonsten verstauben die bei uns in den Büros. Und in dem Sinne erstmal, Gary, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Genau, und wir freuen uns, dass ihr hier bei einer schönen, kompakten Folge vom Arbeitswelt-Podcast zugehört habt. Und wir freuen uns dann natürlich auch, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Und den Gary laden wir bestimmt auch irgendwann mal wieder ein. Ciao.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.